Rubrik Kriminalroman aus einer Welt ohne Verbrechen. Barbara Neuhaus, ich bitte nicht um Verzeihung.
Nicht zu sagen trau.
Delikte, Indizien, Ermittlungen, kurz DIE, war eine der großen Krimireihen des deutschen Ostens, in einfacher Paperback-Aufmachung und großer Auflage, die nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Vermittlung staatstragender Ideologien dienten. Dazu später mehr. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass in ostdeutschen Krimis kaum Schusswaffen vorkamen, da der Privatbesitz streng reglementiert war. Ostdeutsche Mörder erwürgten ihre Opfer oder griffen zum Messer. Ging es um die Aufklärung von Verbrechen, wie wir sie aus heutigen Krimis kennen, musste die Handlung ins Ausland verlagert werden. Das Ungewöhnlichste am Kriminalroman Ich bitte nicht um Verzeihung, der erstmals 1984 veröffentlicht wurde, ist, dass zwar vor dem Kriminalroman drinsteht, dass es das dann aber auch schon war, zumindest mit der Kriminalität. Die Hauptprotagonistin Eva Bertram ist nämlich angeklagt, ich zitiere, in mindestens 22 Fällen das persönliche Eigentum durch verbrecherischen Diebstahl angegriffen und die betroffenen Bürger um insgesamt 5.145 Mark geschädigt zu haben. Dies bestreitet sie nicht und wird zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Verglichen mit dem heutigen Schuldenstand der deutschen Bevölkerung und der steigenden Zahl von Privatinsolvenzen, Schätzungen über Steuerhinterziehungen und Schwarzarbeit und den Summen, um die es bei Bestechungs- oder Betrugsfällen geht, ist dies lächerlich gering. Die eigentliche kriminelle Handlung spielt für Ich bitte nicht um Verzeihung also keine Rolle. Und so wird schon im ersten Klappentext, der im teilweise lächerlich und manchmal auch naiv wirkenden Duktus des Buches gehalten ist, jedoch vor dem Hintergrund der Entstehungszeit des Buches gesehen werden muss, alles verraten. Zitat: Eva Bertram, Ehefrau und Mutter von drei Kindern, ist auf die schiefe Bahn geraten. Weder die Iren noch Außenstehende können das Unmögliche begreifen. Sie, deren Leben sich zwischen Kindern und Küche unauffällig abspielte, sitzt wegen verbrecherischen Diebstählen auf der Anklagebank. Kleptomanie, das ist der Strohhalm, an den sich ihr Mann klammert. Damit wäre alles zu erklären. Doch das ärztliche Gutachten lässt keinen Zweifel aufkommen. Die Angeklagte ist gesund und für ihre Verfehlungen verantwortlich. Hier beginnt die eigentliche Geschichte. Die Geschichte einer Frau, die in der Strafanstalt anfängt, über sich und ihre Familie nachzudenken und die nur allmählich begreift, dass es für ihr Versagen noch andere Ursachen als die eigene Unzulänglichkeit gibt. Ich bitte nicht um Verzeihung ist eine Art Entwicklungs- oder auch Erweckungsroman und beschreibt die Bewusstwerdung einer Frau über ihre Lebensumstände. Auch wenn der Roman wenig an Spannung und nur etwas mehr an Unterhaltung bietet, was jedoch auch nicht sein Anliegen ist, so wird dies, zumindest für den an Ideologien Interessierten, dadurch wettgemacht, dass sich exemplarisch viel über das propagierte Menschenbild in der DDR herauslesen lässt. Im harten Gegensatz zu den heute vorherrschenden Tendenzen, Persönlichkeit rein auf das genetische Erbgut zurückführen zu wollen und Krankheiten nicht mehr als Ausdruck von Lebensumständen zu sehen, wenn zum Beispiel Depressionen nur noch auf fehlerhafte Stoffwechselprozesse im Gehirn zurückgeführt werden, wird Eva Bertrams Geschichte als logische Entwicklung ihrer Lebensumstände gezeigt. Die Zeit im Gefängnis gibt ihr die Möglichkeit zum Nachdenken und Zurücktreten, um ihr Leben mit Abstand zu sehen. Völlig illusorisch ist die Darstellung des Gefängnisses als positiv-korrektive Einrichtung. Nachfolgende gesellschaftliche Diskriminierung oder Stigmatisierung wird überhaupt nicht in Betracht gezogen. Die einst existierende gesellschaftliche Erwartung geläuterter Verbrecher, nach einer Gefängnisstrafe wird heute nicht mehr angenommen. Vielmehr wird immer häufiger allenorts lebenslange Sicherheitsverwahrung gefordert. Gefängnis wird mindestens als strafende Instanz gesehen und unterstützt. In Ich bitte nicht um Verzeihung hingegen gibt das Gefängnis Eva Bertram die Möglichkeit, eine Rück- und Neuaneignung ihres Lebens vorzunehmen. Ihre Strafe stellt sie nie in Frage, sondern sieht sie überraschenderweise bis zum Ende als gerecht an. Gleichzeitig wird ihr bewusst, welche Umstände und sozialen Gegebenheiten sie sich in dieser Situation wiederfinden lassen. Als 16-Jährige wurde sie von ihrem Vater und ihrem späteren Ehemann als Mädchen für alles abgetreten. Die Bedingung ihres späteren Ehemannes, dass der Kontakt Evas zur Familie komplett abgebrochen wird, akzeptiert ihr Vater. Als Gegenleistung für ein Dach über dem Kopf und die wirtschaftliche Sicherheit einer Ehe hält sie den Haushalt in Schuss und hat Sex mit ihm. Heute würde dies als Vergewaltigung in der Ehe gewertet. Achtung wird ihr nicht entgegengebracht. Einen Job in einer Gärtnerei, den sie gern annehmen würde, darf sie nicht antreten. Die ständigen Herabsetzungen ihres Mannes prägen auch die überwiegend von Verachtung und Respektlosigkeit geprägte Sicht ihrer Kinder auf sie. So archaisch diese Verhältnisse auch scheinen mögen, veröffentlichte Rororo das Buch 1986 in Westdeutschland, vermutlich, weil es auch als feministisches Buch gelesen werden kann. Erst 1977 war hier die sogenannte Hausfrauenehe aufgehoben worden, ein Gesetz, das dem Ehemann das Recht gab, seiner Frau einen Job zu verbieten, wenn er dadurch den Haushalt in Gefahr sah. Bemerkenswert ist jedoch, dass eine Entwicklung und Änderung der Persönlichkeit und der zukünftigen Lebensumstände möglich scheint. An den Kapitelüberschriften, die die Reflexionen von Eva Bertram im Gefängnis überzeichnen, wird dies deutlich. So spannt die Autorin Barbara Neuhaus, die neben Krimis viel für den Rundfunk gearbeitet hat, einen Bogen von Angst, Ungewissheit, Einsamkeit, Fragen und keine Antwort über Freundschaft. Ein bisschen Erkenntnis bis hin zum Erwachen und zum Entschluss. Unterbrochen wird diese Entwicklung von Erinnerungssentenzen und der Darstellung unterschiedlicher am Entwicklungsprozess von Eva Bertram Beteiligte, wie zum Beispiel einem Kriminalbeamten, dem Staatsanwalt und einer Gefängnisangestellte, die sie alle unterstützen und eine Rückkehr in die Gesellschaft ermöglichen wollen. Nach ihrem Erwachen begreift Eva Bertram ihre Diebstähle als Rebellion und Ausflucht aus ihren Lebensumständen und erkennt, dass dies der falsche Weg war. Nicht verhindert wird im Buch, dass sie zu ihrem Ehemann, der überraschenderweise am Tag ihrer Entlassung auftaucht, zurückkehrt. Die im Kapitel »Der Entschluss« erhoffte radikale Abkehr vom bisherigen Leben bleibt aus und verweist enttäuschend lediglich auf den Titel des Romans »Ich bitte nicht um Verzeihung«. Vielleicht kann dies jedoch unter dem Blickwinkel auf die heutigen Verhältnisse, in denen alarmierenderweise in Deutschland in besonders hohem Maße die soziale Herkunft immer mehr über den Zugang zu Bildung und Hochschule und damit die Möglichkeit eines sozialen Aufstiegs entscheidet, dann doch als geradezu rebellisch verstanden werden.
So manchen Traum muss ich nun ziehen, nur weil ich nicht gekämpft hab für ihn. Und diese Gier nach Zufriedenheit, ohne die Last wär ich doppelt so weit.
Erwachen. Ich glaube, ich schaff's. Wirklich. Das spüre ich. Und ich fühle auch, dass ich kräftiger geworden bin. Es fällt mir nicht mehr schwer, frühmorgens aufzustehen und den Tag zu beginnen. Die bleierne Schwere im Kopf und in den Beinen ist verschwunden. Vielleicht kommt es daher, dass man etwas von mir erwartet. Ich schaff's bestimmt. Nur irre machen darf ich mich nicht lassen. Da gibt's welche, die sind plötzlich stinkfreundlich zu mir. Häftlinge, die mich bis jetzt kaum angeguckt haben. Sie bieten mir Schokolade an und lassen mir im Waschraum den Vortritt. Warum? Das wissen sie. Und ich weiß es auch. Ich soll wegsehen, wenn sie Fehler machen oder schluderig arbeiten. Daraus wird nichts. Auch Karin möchte mich anders haben. Es gefällt ihr nicht, dass ich Brigadierin geworden bin. Hast du es nötig, dich bei denen anzubiedern? Hat sie gefragt. Die Frohwein sucht eine Dumme und du fällst darauf rein. Das Gefängnis ist eine Episode, keine schöne, aber eine rasch vorübergehende. Danach geht das normale Leben weiter. Daran solltest du denken. Kurz treten, Energie sparen und an später denken. Das war nach der Arbeitsbesprechung. Eben hätte ich sagen müssen, wenn ich den Mut gehabt hätte. Eben, weil ich an später denke, muss ich das jetzt tun. Ich will meine Zeit nicht nur absitzen und wieder das sein, was ich immer war. Ein Stück Holz, ein Besenstiel, den man in die Ecke stellt. So kommt's mir jedenfalls vor, wenn ich zurückdenke. Ob Karin das jemals begreift? Ich zweifle daran, weil sie immer was dargestellt hat, sogar mal Chefin gewesen ist. Und weil sie nach der Haft einfach wieder in ihren Betrieb geht. Dort liegt, ganz anders als bei mir, alles glatt vor ihr. Ich muss erst sehen, ob ich was kann. Die Frohwein hat verlangt, dass ich vor allen erkläre, was ich denke. Ob die Arbeit gut organisiert ist, so wie sie läuft. Ich weiß nicht, wie sie das meint, gut organisiert. Aber die Arbeit ist oft schlecht, nachlässig, schlampig, ohne Verstand. Das habe ich gesagt. Ein Blinder merkt's, ich kann noch nicht lügen. Oh, du lieber Gott. Dreckstück, hat mich die Schwarze angezischt. Und ein paar andere haben geglotzt, dass mir Angst und Bange wurde und ich gleich gedacht habe, sie werden mich das büßen lassen. Vielleicht streuen sie mir Waschpulver ins Essen. Oder drehen mir unter der Dusche plötzlich das heiße Wasser auf, damit ich mich verbrühe. Hat's hier schon gegeben. Aber ich war nun mal dran und die Frohwein hat noch auf was gewartet, das war zu sehen. Es ist nicht richtig, habe ich also gesagt, dass jede von uns alle Arbeiten macht. Zum Beispiel die Mangel. Solche, bei denen die Wäsche schief und krumm rauskommt und alle naselang in den Walzenhals gerät, dass nur noch zerfetzte Lumpen übrig bleiben, solche dürfen da nicht mehr ran. Was sollen die Leute denken, wenn sie verdorbenes Zeug wiederkriegen? Und das kostet ja auch. Habe ich gesagt. Und nichts auf das Geglotze gegeben. Aber mir war, als ob ich's gar nicht wäre. Ob eine Fremde neben mir säße und redete. Die meisten waren still, auch Karin. Und das hat mich geärgert. Wenigstens da hätte sie mir beistehen können. Drei gaben mir recht und da ist es mir rausgerutscht. Vielleicht, weil ich auf einmal neuen Mut hatte. Dass die Wäscherei auch ein bisschen Spaß machen müsste. So ein Gelächter. Spaß im Gefängnis, das darf's einfach nicht geben. Aber warum eigentlich nicht? Mit ein bisschen Freude geht alles fixer und die Tage werden nicht so lang. Aber die Frohwein hat's anscheinend auch ungehörig gefunden, was ich sagte, und festgestellt, ich, die strafgefangene Bertram, wäre schließlich nicht zum Vergnügen in der Anstalt. Dann hat sie allerdings noch hinzugefügt, dass die Leitung meine Vorschläge prüfen wird. Der Frohwein glaub ich, was sie sagt, und ich denke, sie war ganz zufrieden mit mir. Bloß bei Karin bin ich unten durch und werde es wohl auch bleiben. Dabei haben wir uns am Anfang so gut verstanden. Ich glaube, es lag daran, dass wir beide allein waren. Allein und am Ende. Jetzt ist die Verzweiflung vorbei und da stellt sich raus, dass wir doch zu verschieden sind. Damit muss man sich abfinden. Heute sind wir nur zu zweit im Aufenthaltsraum. Im Fernsehen spielen sie einen Kriminalfilm. Ich habe keine Lust auf den Krimi. Wozu angucken, wie sich die Leute ins Unglück stürzen? Karin macht sich auch nichts daraus. Ihr sind Krimis zu oberflächlich. Vor dem Abendbrot ist sie in die Bibliothek gegangen und ich habe sie gebeten, mir ein Buch mitzubringen. Etwas Trauriges, mit viel Liebe. Hat sie nicht. Bevor du nicht an deine Familie denkst und endlich klare Verhältnisse schaffst, brauchst du auch nicht zu lesen, sagte sie. Dann eben nicht. Ich habe meinen Wandbehang vorgeholt und knüpfe am letzten Stück. Nur noch die rechte untere Ecke und er ist fertig. So was Schönes, kaum zu glauben, dass ich das gemacht habe. Evelyn wird er auch gefallen und wenn sie ihn nicht in die Wohnstube haben will, soll sie ihn in die Diele hängen. Flure sind meistens dunkel und da wird meine Blume wie eine kleine Sonne sein. Wissen möchte ich, ob sie schon an die Hochzeit denkt. Und schön wär's, wenn in Sissendorf gefeiert würde. Platz haben wir genug. Wir könnten sie ausrichten, wie sich's gehört. Mädchen heiraten bei ihren Eltern. Das ist immer noch Sitte. Bei mir war es was anderes. Ich hatte kein Zuhause mehr. Und es war überhaupt keine richtige Hochzeit. Gerade deshalb liegt mir viel daran, dass Evelyn... Herrgott, was träume ich bloß zusammen. Als ob gar nichts gewesen ist, wenn ich wieder heimkomme. Und was dann sein wird... Willi hat vielleicht schon eine andere und ich muss zusehen, wie ich klarkomme. So ausgeschlossen ist das nicht. Aber komisch, es regt mich nicht auf, das zu denken. Eine Hochzeit hätte ich aber gern und Brautmutter möchte ich auch sein. Bloß die feinen Leute aus Westdorf, Sanitätsrat Wittig und Frau Gemahlin, die werden sich nicht mit einer an den Tisch setzen, die aus dem Gefängnis kommt. Die nicht. Das Ansehen ist kaputt. Wir sind kein anständiges Elternhaus mehr. Auch das habe ich auf dem Gewissen. Du döst mal wieder vor dich hin, sagt Karin und klappt ihr Buch zu. Offen heraus, Eva, seit wann schreibst du eigentlich an deinen Mann, ohne dass ein einziger Brief abgeschickt wird? Seit rund 4 Monaten. Ich gebe mir alle Mühe mit dir, weil ich dein Bestes will, aber du? Oh, sie soll lesen und mich nicht behelligen. Ja, ja, sie meint es gut, das merke ich, ohne dass sie es dauernd rauszustellen braucht. Aber so viel Edelmut vertrage ich nicht. Immer und ewig erteilt sie Ratschläge, das hält man ja nicht aus. Du hast die Weisheit gepachtet, sage ich. Alle Weisheit der Welt. Aber für dich selbst konntest du nicht eingestehen. Warum eigentlich nicht? Sie sieht mich an, als wäre ich nicht bei Trost oder hätte die Krätze. Sicherlich hat sie nicht erwartet, dass ich ihr mal Kontra gebe. Und dann fragt sie, ob ich unbedingt Streit suche. Eine dumme Frage. Wer nicht ihrer Meinung ist, sucht Streit. Wirklich dumm. Nein, sage ich, aber du solltest dir nicht einbilden, dass du die Größte bist und du sollst nicht immer an mir herumnörgeln. Ich weiß, was ich tue. Ich will einmal machen, was ich will. Ich lass mich nicht mehr antreiben. Das hatte ich schon zu lange. Karin zuckt mit den Schultern. Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen, heißt das. Und steckt ihre Nase wieder in das Buch. Gut so, genug geredet. Aber meine Gedanken purzeln weiter. Ich kann sie nicht aufhalten, wie ich Karins Gerede aufgehalten habe. Gut gemeint, wenn ich das schon höre. Wer glaubt schon, dass er es nicht gut meint? Auch Willi war davon überzeugt. Stolz ist er gewesen, wie er mich lenken und leiten konnte. Hü und Hott hat er kommandiert und ich bin am Zügel gelaufen. Aber wohin das ging? Vor Gericht war ich die Diebin, ein gemeines und gerissenes Frauenzimmer. Als ob ich immer ein niederträchtiges Stück gewesen wäre. Das Gericht war das Ende. Und der Anfang? Wo war der Anfang? War das der Tag, an dem ich zum ersten Mal in eine fremde Tasche griff? Nein, da hatte ich schon allen Halt verloren. Der richtige Anfang war früher, als ich jeden für wahnsinnig gehalten hätte, der mir vorausgesagt hätte, dass ich irgendwann stehlen gehe. Vielleicht damals, als die Wochen dahinschlichen, als ob sie Schnecken wären und ich Angst hatte vor jedem neuen Morgen. Ja, vielleicht damals.